hallo Eva Maria Marx. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank, dass du dir so spontan Zeit nehmen konntest, um hier das Interview für die Dolimette mit mir zu führen. Und uns bzw. die Studenten der Germanistik und die Leserinnen der Dolimette über die Initiative der Schule des Hörens aufzuklären bzw. uns zu informieren, worum es sich dabei handelt. Und ja, ich würde sagen, wir steigen auch direkt ein. Was kann ich mir denn konkret unter der Schule des Hörens vorstellen? Seit wann gibt es die bzw. warum wurde sie gegründet? Was sind so die Ziele?
Die Schule des Hörens gibt es seit 1997, gegründet von Professor Karl Kahrs, dem WDR3-Programmchef, der sich zum Ziel gesetzt hatte, in der Gesellschaft mehr Bewusstsein auch fürs Hören zu schaffen. Also die Hörbildung gerade von Kindern in den Fokus zu nehmen. Und ja, wir sind immer sehr auf Sehen fokussiert. Das ist so irgendwie für uns greifbarer oder vorstellbarer, halt eher im Bewusstsein als das Hören, obwohl oder vielleicht auch weil das, was man hört, immer sehr schnell ins Unbewusste drängt und auch dort ziemlich schnell analysiert wird. Und zum Beispiel die Geräuschkulisse, nach der wir uns auch unbewusst orientieren, die Geräusche, die man durch eine Wand hören kann. Man hört auch im Schlaf. Also es ist so ein rundum 24-Stunden-Programm, was man auf den Ohren hat und was dann manchmal direkt ins Unbewusste geht und halt nicht im Bewusstsein präsent ist. Und dass man das auch trainieren kann, halt sorgfältiger und bewusster und reflektierter und geschulter mit dem Hören und dem Hörsinn umzugehen und das wirklich zu erlernen, das ist halt eine Aufgabe der Schule des Hörens.
Ja, das waren jetzt schon mal ein paar Rahmeninformationen, sage ich mal, zur Schule des Hörens. Ich habe bei dem Interview jetzt ja vor allem die Perspektive der Lehrerinnen und Lehrer bzw. der Lehramtsstudierenden im Blick. Und da wäre vor allem interessant, warum sollte ich jetzt als Lehramtsstudierender oder als Lehrer oder Lehrerin an einer Schule, warum sollte ich die Schule des Hörens jetzt kennen? Welche Vorteile oder welche Maßnahmen wurden da oder stellen die uns bereit oder den Lehrerinnen und Lehrern, die man eben in der Schule oder im Unterrichtskontext auch nutzen könnte?
Ja, dazu muss ich doch erstmal sagen, aus der Schule, aus dem Verein der Schule des Hörens hat sich eine Initiative von Hörverbänden oder auch dem Deutschen Kulturrat, ist auch ein Mitglied, gegründet, die halt ja gerade diese Hörbildungsaspekte in den Vorschulbereich und in den Schulbereich mehr integrieren wollen, auch im Kulturellen, also mehr den Fokus auf das Hören und vielleicht die hörbare Kunst, eine Klanginstallation zum Beispiel richten. Für Lehrerinnen und Lehrer haben wir beispielsweise das Projekt Auditorix. Dazu gibt es eine Website, also es gibt eine Hörwerkstatt. 2009 wurde die entwickelt, wo Spiele, Übungen, Ideen, Anregungen zum Hörspiele machen, aber ja, natürlich auch erstmal zur Hörbildung, Hörsensibilisierung im Allgemeinen zur Verfügung stehen, die man sich halt ausdrucken kann oder auch einfach auch als CD mit Spielen nutzen kann. Und das Angebot gliedert sich in 5 Module und reicht dann noch so bis über Inhalt, Dramaturgie eines Hörspiels und zu den Geräuschen, die man sich auch runterladen kann, auch vor allen Dingen von der Webseite, und musikalischen Stücken, die man in das Hörspiel oder vielleicht auch in einen Trickfilm einbauen kann.
Interessant. Also Sie haben jetzt herausgestellt oder nochmal betont, die Hörbildung ist bei Ihrer Initiative ganz weit vorne das wichtigste Ziel, sage ich mal, Ihrer Maßnahme oder ein wichtiges Ziel. Und haben auch gesagt, Hören, Geräusche, das sind alles Segmente, die einen Menschen stark beeinflussen im Alltag oder auch generell. Und haben jetzt auch ein paar Beispiele genannt, was sie eben initiiert haben für Lehrerinnen und Lehrer.
Also es gibt jetzt zum Beispiel für Erzieherinnen natürlich noch ganz andere Angebote. Ja. Da gibt es den Olli Ohrwurm für den frühkindlichen Bereich, der auch soweit ansetzt, aber mehr Lieder und Gedichte anbietet,
also da
um auch das Sprachtraining zu schulen und sich halt speziell auch mit CDs, auch mit Musikangeboten für den Kita-Bereich anbietet. Das wird aber neu aufgelegt.
Ja.
Und dann gibt es auch noch ein Online-Projekt, das in Kooperation mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung entstanden ist, das Radio 108, bei dem man zu dem Thema auch nochmal ganz viel andere Spiele zum Selektieren und Heraushören findet beispielsweise. Das ist dann auch mehr für den schulischen Bereich. Jetzt nochmal zu der nächsten Frage.
Die nächste Frage war einfach, ich wollte nochmal was Konkreteres hören. Also Sie haben gesagt, das große Thema Hören. Hören beeinflusst jeden Menschen im Alltag. Es gibt 5 Module, jetzt speziell bezogen auf Auditorix. Wie würde denn so ein Themenkomplex beispielhaft aussehen, der jetzt das Thema Hören aufgreift? Dass man da sich konkreter was drunter vorstellen kann.
Ja, da gibt es schon recht viel. Das ist zum einen natürlich der ganze Komplex Hören an sich. Also wie ist das Ohr aufgebaut? Wie funktioniert das überhaupt? Wie kann man so ein Hörmodell nachbauen? Ne? Mit dem Trommelfell beispielsweise. Wie funktioniert Klang und Schall? Wie unterschiedlich hören sich auch einfach Räume an? Das kann man spielerisch aufarbeiten, indem man einfach zum Beispiel Audioaufnahmen miteinander vergleicht, den anderen Kindern wieder vorspielt und daraus so ein kleines Rätsel macht. Das sind so Ideen, die da vorkommen. Es können aber auch ganz elementare Übungen sein, wie ich nutze einfach das Hören, um bestimmte Zeichen und Symbole auch zu erkennen. Das funktioniert ja auch, dass ich beispielsweise so ein Dreieck zeichne und übers Hören hört man, dass es ein Dreieck ist, im Unterschied zum Kreis. Und ja, das funktioniert natürlich auch mit Buchstaben ganz gut und zeigt nochmal, wie sensibel das Ohr ist oder bestimmte Höraufnahmen, wo man heraushören kann, ob der Regen jetzt, ob es sich um einen Sommerregen handelt, um einen Winterregen, in welcher Landschaft der vielleicht herunterregnet oder Schritte im Schnee. Also es gibt Geräuschememories auch online, wo man das abrufen kann, aber sowas kann man natürlich, bietet sich natürlich auch zum Selbermachen an. Also solche kleinen Hörübungen sind dabei, aber auch Sprachspiele, also Reime, Zungenbrecher, die man trainieren kann, möglichst schnell oder möglichst genau zu sprechen, vielleicht noch andere zu erfinden oder auszutauschen, vielleicht auch in verschiedenen Sprachen. Ja, oder Stimmen erkennen, also in einer Klasse zu sein und mit geschlossenen Augen zu hören, wer gerade spricht oder welche Stimmung jemand hat. Das geht dann schon in Richtung schauspielerische Übung und Inszenierung und kann als Vorbereitung für ein kleines Hörspiel genutzt werden. Ideenfindung, vielleicht eine kleine Szene, die ein Geräusch, das einen anregt, eine kleine Szene zu entwickeln und so weiter. Also man kann das eigentlich... Also
es ist sehr vielfältig, wie ich schon höre. Es sind diverse Hörübungen, Hörspiele und auch Tipps zur Gestaltung eines eigenen Hörspiels sind auch mit dabei. Und das kann man sich quasi selbst zusammenstellen als Lehrer oder Lehrerin oder Erzieher oder Erzieherin.
Man kann es sich selbst zusammenstellen, aber online haben wir jetzt halt bestimmte Lerneinheiten, die thematisch sortiert sind, zum Beispiel zum Thema Märchen, wo wir ein kurzes Märchenbeispiel haben, wo man natürlich auch noch auf eigene zurückgreifen kann. Und es gibt ein Spiel dazu, wo man von einem Erzähler raten soll, welche Rolle aus diesem Märchen er gerade spricht. Auch das kann man natürlich adaptieren und anders selber neu machen und so sich auditiv mit dem Thema Märchen befassen. Ja,
das war doch ein interessanter Einblick. Noch eine Ergänzung?
Ja, und die Sachen sind halt auch, wenn man möchte, so als Unterrichtsabläufe online.
Und schon vorstrukturiert, sodass man sich daran entlanghangeln kann.
Genau.
Okay, ja, ich denke, das reicht als inhaltlicher Einstieg oder Einblick. Gehen wir jetzt nochmal zurück auf die Schule des Hörens, die ja, wie du gesagt hast, bereits seit 1997 existiert. Du hast gesagt, du bist noch nicht allzu lange dabei bei der Initiative des Hörens. Trotzdem wollte ich dich fragen, hast du in den letzten Jahren oder seitdem du dabei bist, gesehen, dass sich das Ganze medial weiterentwickelt hat? Gerade in den letzten Jahren ist ja ein erheblicher Fortschritt, was so die mediale Entwicklung betrifft, vorangeschritten. Und der Schwerpunkt unserer jetzigen Ausgabe liegt eben auch auf der Intermedialität. Und da würde ich dich einfach mal bitten, eine Einschätzung zu geben. Hat sich das Ganze weiterentwickelt, was jetzt vor allem den medialen Aspekt betrifft? Beziehungsweise, was glaubst du vielleicht auch, wohin wird das Ganze noch so gehen?
Ja, das ist ein weites Feld. Also ich bin schon, schon länger Medienpädagogin. Ich komme halt aus dem medienpädagogischen Bereich, habe darüber auch viel mit Schulen zu tun. Jedenfalls So Filmbildung spielt in Schulen schon eine Rolle. Und also ich habe aber andererseits den Eindruck, einerseits in einigen Schulen tut sich da sehr viel. Es gibt so Modellschulen oder Schulen, die das Thema bewusst aufgreifen, in anderen eher weniger. Und das hängt von der Schulleitung, es hängt vom Wollen oft ab, dann noch von den einzelnen Lehrkräften, ja, wie das selbstverständlich oder nicht selbstverständlich umgesetzt wird. Ja, also ich merke, das Interesse ist schon da, aber ich denke, es ist schon eine Frage, inwieweit das im Curriculum eingebaut ist oder nicht. Also selbstverständlicher Umgang mit Medieneinsatz finde ich in Schulen noch nicht flächendeckend. Auf keinen Fall. Und die Lehrkräfte tun sich teilweise schwer damit.
Ja.
Und es gibt relativ viel Unterstützung. Man muss den Unterstützungen dann aber teilweise auch hinterherrennen, mhm, auch in der Schule selbst. Ich denke, bis vor kurzem war das so, dass nicht jeder in den EDV-Raum konnte, dass immer einer den Schlüssel hatte und so. Solche organisatorischen Probleme gibt es immer noch manchmal. Aber es wird, glaube ich, langsam besser. Ich kenne eine Ganztagsschule, wo dann halt schon mit kleinen Laptops gearbeitet wird, die einfach dann satzweise zur Verfügung stehen, was die Arbeit auch erleichtert.
Also die Entwicklung ist ausbaufähig, kann man so zusammenfassen also sagen, und auch sehr unterschiedlich an den Schulen.
Ja, also die Entwicklung ist auf jeden Fall ausbaufähig und der Umgang ist halt nicht selbstverständlich.
Okay, das war jetzt konkret zur Mediennutzung, Medienausstattung an den Schulen oder deine Einschätzung.
Ach so, eins wollte ich noch sagen. Und zwar, also zum Thema, weil das in den letzten Jahren schon als Problemlage zugenommen hat, zum Thema Cybermobbing zum Beispiel, Umgang mit sozialen Netzwerken, als präventive Maßnahmen, da gibt es schon relativ viel. Also so problemorientiert dann wieder daran zu gehen, was ich ein bisschen schade finde. Also es wird immer noch nicht so als Mehrwert wahrgenommen, als selbstverständlicher Umgang. Der Medieneinsatz, außer man guckt mal einen Film und bereitet den irgendwie vor oder nach, aber da jetzt selbstverständlich Fotos zu machen, vielleicht von der Tafel, von den Ergebnissen noch, aber das Handy einzusetzen ist nicht selbstverständlich, weil dann gibt es erstmal dieses Regelverbot, also es ist manchmal sehr viel Organisatorisches, was dem im Wege steht, was man eigentlich, finde ich, jetzt auch nicht jeder Schule alleine überlassen muss, sondern wo man das einfach vielleicht über so ein Netzwerk nochmal erleichtern könnte, aber das können wir an dieser Stelle beschreiben. Nicht lösen.
Das sehen wir dann in ein paar Jahren wahrscheinlich, wie es dann aussieht. Also vor allem eben von der Rezipientenseite zur Produzentenseite seitens der Schüler jetzt. Da müsste unbedingt was passieren, wenn ich das mal so zusammenfassen kann. Also, dass die Schüler eben die Medien nicht nur nutzen und die Inhalte, Informationen sich beschaffen, sondern selbst auch Fotos machen, ein Hörspiel erstellen, selbst einen Film erstellen, Handys nutzen. Mhm. Das waren ja einige Beispiele, die du gerade genannt hast, wenn ich das nochmal so zusammenfassen kann.
Es gibt ja jetzt diesen Medienpass, wo der kompetenzorientiert vorgeht und wo die Lehrer selber feststellen, in Richtung Präsentieren und Produzieren fehlen ihnen noch Lernmaterial, aber auch Know-how etc. Genau. Und da setzen wir mit Auditorix eigentlich ein.
Das wollte ich genau sagen. Also das ist ja genau das, wo sie jetzt gerade versuchen, was zu verändern, beziehungsweise erstmal auch Ideen mitbringen, wie man sowas umsetzen könnte, sei es jetzt bei der Produktion eines Hörspiels beispielsweise. Mhm. Gut, da würde ich jetzt erstmal einen Cut machen. Ich würde gerne nochmal wissen, jetzt mal speziell bezogen auf Auditorix beziehungsweise andere Maßnahmen, die von der Initiative des Hörens initiiert sind, wie zum Beispiel Olli Ohrwurm. Inwieweit sind da Medien mit eingebunden, beziehungsweise ist da jetzt in nächster Zeit noch mehr geplant? Welche Rolle spielen Medien da? Weil ja eben Auditorix speziell auch damit, was heißt damit wirbt, aber es werden ja vor allem die Themenbereiche Hörbildung und Medienkompetenzförderung angesprochen. Und da würde ich dich gerne nochmal bitten, Stellung zuzunehmen.
Welche Medien eingesetzt werden, fällt mir eigentlich, das passt jetzt eigentlich nicht zum Produzieren und Präsentieren, aber das Hörbuchsiegel noch ein.
Ja.
Also es gibt von Auditorix noch das Hörbuchsiegel, wo halt jährlich gute Hörbücher für Kinder zertifiziert werden quasi.
Aber das passt doch zum Produzieren. Das regt ja dazu an oder
man
motiviert.
Kann sich natürlich auch, also nicht nur reflektiv damit befassen, sondern dann das auch nachspielen etc.
Und eigene Produktion einschicken auch?
Mhm.
Ja.
Nee. Das sind halt keine Hörspiele von Kindern.
Ach so, okay.
Sondern von Verlagen, die eingereicht werden. Und die werden dann als Empfehlung rausgegeben.
Für den Unterricht,
In Kombination mit dem Projekt Ohrenspitzer. Das ist in Rheinland-Pfalz auch ein Hörprojekt, die halt zum Beispiel Hörbögen zu guten Hörbüchern für Kinder herausgegeben haben. also Tipps, Anregungen für den Unterricht, aber auch für die Projektarbeit, wie man das reflektieren kann, wie man sich thematisch mit den einzelnen Geschichten befassen kann.
Aber speziell etwas, wo man jetzt eigene produzierte Hörspiele einsenden kann, gibt es bisher nicht?
Als Wettbewerb?
Als Wettbewerb, genau.
Gibt es nicht von uns leider. Also wir unterstützen das Machen, das Produzieren und wir vermitteln das halt auch an Lehrkräfte. Und wir machen auch gerne über unsere Referentinnen und Referenten mit den Kindern Hörspiele. Also ich war vor 2 Wochen in Gütersloh und da hat Bertelsmann mit dem Goethe-Institut und der Stiftung Lesen zusammen halt ein Lesen-Hören-Wettbewerb ausgerichtet, der sich speziell regional an die Kinder und Jugendlichen in Gütersloh richtete. Mhm. Und da gab es halt was zu gewinnen.
Ja, das sind doch schon tolle Ansätze. Ja. Ja, prima.
Dann noch, Wettbewerb soll langfristig auch bundesweit in anderen Städten funktionieren.
Ja, das ist doch ein super Ansatz.
Genau.
Jetzt hast du eben erzählt, die Schule des Hörens, die Initiative des Hörens, hat vorrangig Maßnahmen für Erzieherinnen und Lehrerinnen und Lehrer der Primarstufe. Oder Auditorix richtet sich ja vor allem an die Grundschullehrerinnen. Gibt es weitere Maßnahmen, die jetzt zum Beispiel geplant sind in nächster Zeit, für, zum Beispiel auch für die Sekundarstufe, also für höhere Stufen oder generell noch Planungen, die jetzt anstehen in der nächsten Zeit?
Im Rahmen der Evaluierung des Medienpassangebots sind wir auch an, im Sek-1-Bereich 5., 6. Klasse gewesen. Mhm. Und man kann dann einfach auch andere Geschichten einsetzen. Also wir haben zum Beispiel auch die Hörspielskripte online, die für eine etwas ältere Zielgruppe auch geeignet sind. Oder man kann einfach das Angebot der Zielgruppe anpassen. Aber Hörspiele machen interessiert sicherlich Kinder im Vorschulalter genauso wie Jugendliche.
Ja, das denke ich auch. Da müsste man nur eben entsprechendes Material dann noch erweitern, sage ich mal.
Genau. Ne?
Ja, das war es erstmal generell zur Schule des Hörens. Ich würde gerne noch über deine eigene Medienbiografie kurz sprechen. Da du dich ja jetzt seit Jahren in der Medienpädagogik einsetzt, beziehungsweise dass dein beruflicher Schwerpunkt auch ist, würde ich dich gerne fragen, wie war das denn bei dir früher in der Schule? Also du hast gesagt, Auditorix soll dazu anregen, auch selbst unter anderem Hörspiele zu produzieren. Mhm. Welche Rolle haben Medien in deiner Schullaufbahn gespielt? Beziehungsweise wurden damals schon Hörspiele auch produziert? Wahrscheinlich eher nicht, aber woran kannst du dich so erinnern? Was war da so
nicht viel
los? Nicht so viel.
Nee. Also wir haben mal einen Film geguckt, wir waren auch 1-2 Mal, es gab ja damals noch so ein Sprachlabor, was dann aber auch irgendwann leer stand, weil keiner so genau wusste, wie man es am besten einsetzt. Und
was ist das genau, Sprachlabor?
Sag ja, es gab da damals, man saß da so in einzelnen Kabinen und konnte dann so Kassetten hören und sollte das dann nachsprechen. Ach so. Und das wurde aufgenommen und der Lehrer konnte dann ab und zu mal reinhören, wer was wie gut spricht. Mhm. Also man saß da sehr isoliert irgendwie und versuchte Sprache zu lernen, was natürlich bei Sprache eigentlich nicht so gut funktioniert. Ne? Also heute wären das für einen Computerbereich wäre das gar nicht so schlecht, so Einzelkabinen auch immer zu haben.
Ja.
Aber ja, damals hat das nicht so gut funktioniert. Das war, glaube ich, echt so ein Auslaufmodell von vornherein. Fotos wurden nicht gemacht. Ich habe dann selber mal so einen Filmentwicklerkurs bei der VHS mitgemacht, aber in der Schule spielte das keine Rolle, auch nicht im Kunstunterricht. Also es war schon sehr wenig, was da an Medien eingesetzt wurde. Also ich habe das eher, ach so, meine Medienaffinität kam dann eher tatsächlich über meinen einen Bruder, der so ein Technikfreak war und immer so die neuesten Computer da stehen hatte und ich einfach da mal rumprobiert habe oder Computerspiele ausprobiert habe oder ganz früher dann so auf Kassette gesungen habe mit meinen Freundinnen. ABBA-Lieder zum Beispiel. Und das hat auch immer sehr viel Spaß gemacht. Also von daher aufgenommen habe ich damals auch schon.
Ja, aber die Schule hatte in dem Sinne nichts damit zu tun.
Nee, nee, heute vielleicht teilweise auch noch.
Ja. Würdest du denn sagen, es gab ein prägnantes Ereignis oder irgendwas Besonderes, was dich dazu bewegt hat, jetzt als Medienpädagogin tätig zu sein? Gab es da was, du hast jetzt eben gesagt, dein Bruder hat dich ziemlich inspiriert.
Angefixt an Computer.
Genau,
ja, Computer. Computer fand ich erst eigentlich so eher so als Mittel zum Zweck. Und ich habe dann auch so ein bisschen skeptisch ihn gefragt, was kann man denn damit machen? Ne? Warum bist du da so begeistert von? Ja, alles, meinte er, alles. Und damals gab es, glaube ich, nicht so viele Leute, die daran geglaubt haben. Aber es hat sich ja herausgestellt,
dass er recht hatte, ne?
Ja, das war dann so, aber eher so ein längerer Prozess. Also was mich wirklich eher, wir sitzen hier ganz passend im Archiv, im Filmarchiv, war eher das, die Filme. Also ja. Über Filme bin ich eher so an die Medien gekommen. Faszination für Film. Hörspiel, teilweise vielleicht die Musik auch, also dieses Multimediale stimmt. Ja. Und dann habe ich nach dem Studium noch eine Ausbildung zur Multimedia-Entwicklerin gemacht und konnte dann so sozusagen multimedial arbeiten. Es gab damals noch nicht so selbstverständlich das Internet, aber man konnte quasi die Medien dann auf CD-ROM zusammen mixen, ja. Layouten und thematisch strukturieren.
Und dann kam eins nach dem anderen.
Ja, genau. Ja. Dann hat sich das so entwickelt.
Ja. Okay, hast du denn noch weitere Anmerkungen, Kommentare, Hinweise, irgendwas, was du noch äußern möchtest, worauf ich jetzt nicht eingegangen bin?
Also ich möchte jedenfalls angehende Lehrkräfte wirklich dazu motivieren, sich auch während des Studiums schon nicht nur mit Medien zu befassen, sondern auch zu gucken, wie kann ich Medien im Unterricht einsetzen. Auch so, dass es wirklich eine Erweiterung der Arbeit, der pädagogischen Arbeit ist und nicht als lästig empfunden wird. Und sich da vielleicht auch in der Schule, an die man kommt, dann nochmal zu engagieren, das auch ein bisschen selbstverständlicher einzusetzen.
Ja. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort.
Weil ich glaube, letztes Schlusswort, weil ich glaube, dass gerade dieser selbstverständliche Einsatz im Positiven, wirklich als Bildungselement, dass es auch eine sehr präventive Maßnahme ist, um den schlechten Mediennutzungsrichtungen vorzubeugen.
Ja. Ja, dann.
Schlusswort.
Genau, das war ein schönes Schlusswort. So, vielen Dank für das nette Gespräch und
bitte, das war's
dann an dieser Stelle.